Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümmele. Vor kurzem wurde die niederösterreichische Landesausstellung feierlich eröffnet. Was das mit unserem Podcast zu tun hat? Erstmals findet eine Landesausstellung in einer Landesklinik statt und das bei laufendem Betrieb. Und auch das Thema ist ungewöhnlich. Die Ausstellung im Landesklinikum Mauer steht unter dem Titel »Wenn die Welt Kopf steht« und sie beleuchtet die Verbindung zwischen Mensch, Psyche und Gesundheit. Wir sprechen darüber heute mit dem ärztlichen Direktor des Klinikums, Primarius Dr. Christian Korbel. Er ist auch aktuell Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und er leitet auch im Haus eine Abteilung. Herr Primarius, wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Zeit heute. Wir sind gespannt auf das Gespräch über die Situation von psychischen Erkrankungen in Österreich. Alles Gute und herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Zu Beginn sehen wir uns wie immer ein paar Fakten an. Die Landesausstellung im Landesklinikum Mauer ist ein mutiges und auch respektvolles Zeichen, rückt es doch einen Ort, der seit 120 Jahren als Synonym für die Behandlung seelischer Leiden in Niederösterreich steht, in den Mittelpunkt dieser Landesschau. Die Behandlungen haben sich in dieser Zeit massiv verändert, aber das Klinikum hat auch eine ganz düstere Geschichte. Mindestens 300.000 Menschen wurden im Rahmen der NS-Euthanasie von Nazischergen ermordet. Auch die damalige Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Oehling war Schauplatz solcher nationalsozialistischer Medizinverbrechen. 2848 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten wurden ermordet.
Naja, das, was wir wissen, ist, dass die psychische Gesundheit die Herausforderung in Industriestaaten in den nächsten Jahren sein wird. Also die Prognose der Weltgesundheitsorganisation ist, wenn man die Krankheitslast, also Burden of Disease anschaut, ist für 2030, dass die psychischen Erkrankungen die wesentliche Herausforderung dasteht. Bei den Frauen wird die Depression an erster Stelle sein, an zweiter Stelle die Alzheimer-Demenzen. Bei den Männern die Alkoholabhängigkeit und die Depressionen. Und dann kommen schon die ganzen üblichen Sachen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes. Und da muss man sagen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen ein höheres Risiko haben, auch an diesen Erkrankungen zu erkranken. Und umgekehrt haben wir jemanden mit einem Herzinfarkt, haben wir jemanden mit einer Diabetes mellitus, dann ist die Prognose deutlich schlechter, wenn er zusätzlich eine Prognose hat. Also das heißt, das Thema ist eine große Herausforderung und ist wichtig. Jetzt ist es so, dass wir sehr wohl gute Behandlungsformen haben, aber es gibt halt eine gewisse Stigmatisierung auch und eine gewisse Scheu über psychische Erkrankungen, psychische Gesundheit auch sich auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen. Und das ist eine der Herausforderungen und der Ziele dieser Landesausstellung auch, das Thema breit gefächert zu thematisieren, aber auch an den Multiplikatoren, an denen, die in der Psychiatrie arbeiten, da noch mal mehr Bewusstsein zu schaffen. Wir können in die Geschichte kurz noch reingehen, aber das Landesklinikum Mauer ist ein altes Krankenhaus. 1898 ist die Grundsteinlegung gewesen, 1902 eröffnet. Eines der größten Zusammenhänge der Jugendstil-Sammel war das Vorbild für die Baumgärtner Höhe übrigens. Und er hat immer eine zentrale Rolle in der Versorgung von psychischen Erkrankungen gespielt und spielt es auch heute noch sozusagen. Es, was wichtig ist, dass wir eben einfach nicht glauben, dass es irgend so ein Ausnahmephänomen ist. Und wir gehen jetzt, je nachdem, welche Epidemiologie man hernimmt, aber dass wir es grob nehmen, die österreichischen Studien sagen, circa ein Viertel der Bevölkerung hat im letzten Jahr behandlungswürdige Erkrankung gehabt im psychischen Bereich. Die Deutschen in der großen DEC-Studie sagen ein Drittel ungefähr, nicht? Andere Studien sagen EU-weit 38%. Jedenfalls sagen wir, jeder Vierte, jeder Dritte ungefähr wird eine behandlungswürdige Erkrankheit haben. Aber nur ein Drittel kommt in Behandlung und davon ein Teil in die spezifisch psychiatrische oder psychotherapeutische Versorgung. Also das ist etwas, was wir machen. Und auch die Verbindung von der vom Soma zur Psyche ist eben so eng, dass wir mittlerweile ganz viele Vernetzungen haben, weil wir zu uns kommen ja auch die Menschen nicht, kommt ja nicht eine Seele ohne einen Körper daher. Nicht? Also wir werden ja immer das mit berücksichtigen müssen.
Herr Primarius, Sie haben es vorweggenommen, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob sozusagen angesichts der medizinischen Entwicklung die traditionelle Trennung zwischen somatischen Erkrankungen und psychischen Erkrankungen heute eigentlich noch als State of the Art gelten kann.
Also eine stärkere Verbindung wäre wünschenswert, aber das haben wir ja in allen Fächern, das ist der Preis für die Spezialisierung. Wir haben halt sehr, sehr viel Wissen auch in einer Spezialisierung, Gott sei Dank. Aber jetzt die Verbindung zu schaffen, ist jetzt die Herausforderung auch, glaube ich, wieder ein bisschen zurückzukehren, also ein Gesamtbild anzuschauen.
Wie sehen Sie aktuell die Situation mit psychischen Erkrankungen in Österreich? Nehmen Sie angesichts der Krisen, mit denen wir es zu tun haben, zu? Und wie reagiert hier unser Gesundheitssystem? Ist das ausreichend?
Also wir haben seit Jahren oder Jahrzehnten Diskussionen, ob die psychischen Erkrankungen zunehmen oder nicht. Das, was man aber ganz sicher sagen kann, dass die Nischen kleiner geworden sind. Sie fallen heute mit einer psychischen Erkrankung schneller aus der Gesellschaft raus. Sie verlieren schneller die Arbeit, schneller die Wohnmöglichkeit, sind schneller in einer Armutsfalle. Wobei ja umgekehrt auch der niedrige sozioökonomische Status und niedriger Bildungsstatus ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen ist, so wie es auch bei anderen Erkrankungen der Fall ist. Seit der Pandemie gibt es neue Studien, wo man zuerst geglaubt hat, vielleicht ist nur durch die Pandemie ein Anstieg, ein vorübergehender gewesen. Das haben wir gehabt bei der Alkoholabhängigkeit, beim Alkoholkonsum, das haben wir beim Drogengebrauch, bei Kinder, Jugendlichen eine starke Belastung. Aber es gibt sehr ernstzunehmende Studien, die einen anhaltenden Anstieg sozusagen beweisen können, sozusagen. Wie auch immer. Es ist ein Problem, das wir haben, und es ist die Herausforderung für die nächsten Jahre. Das Gesundheitssystem bereitet sich schon vor, aber in Relation zur Bedeutung haben wir relativ wenig Mittel sozusagen. Wir haben strukturelle Benachteiligungen, teilweise der psychiatrischen, obwohl teilweise aufgeholt wird. Da vor allem muss man das in einem sehr starken Kontext sehen, nicht? Weil ja Einsparungen im psychosozialen Bereich einfach sich auswirken auf eine Erschwernis. Wir wissen, was passiert, wenn wir weniger behandeln, ausgrund der Geschichte und dort, wo man hospitalisiert hat. Dort, wo weniger hochqualitativ fachärztlich psychiatrisch behandelt wird, finden wir mehr Patienten mit psychischen Erkrankungen in Haftanstalten dann oder im Obdachlosenbereich. Das sind so kommunizierende Gefäße. Also da wäre natürlich die Voraussetzung zu schaffen. Wir haben jetzt einen Nachholbedarf teilweise begonnen zu decken im Kinder- und Jugendbereich, nicht? Dass wir hier mehr investieren. Allerdings muss man sagen, dass der Bereich da bis 18-Jährigen ja gleich bleibt oder kleiner wird bei einer Geburtenraten von 1,5 oder 1,3 haben wir jetzt, nicht? Aber der Bereich über 65, das wird die große Herausforderung sein, die jetzt noch gar nicht so beachtet wird mit demenziellen Erkrankungen. Aber rein von der Demografie und der Geburtenrate wird es prognostiziert, dass das explodieren wird. Wir haben 66,6% der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter sozusagen. Und dann wird aber diese 17,5% über 65, die wird mehr werden jetzt durch die Geburten starken Tag. Es gibt die Prognose bis 2050, dass wir gar nicht streiten um die Zahl, aber 250.000 Menschen mit einer Demenzerkrankung haben werden. Wie das überhaupt behandelt werden soll und wie das gemeistert werden wird die Herausforderung. Wir müssen schauen, dass die Menschen so lange wie möglich dort leben können, wo sie leben, wo sie auch sind, betreut oder nicht. Und da ist die psychische Erkrankung ein limitierender Faktor auch für das selbstständige Wohnen sozusagen. Sowohl die Alkoholabhängigkeit als auch die Depression als auch eine Psychose können das erschweren sozusagen. Also da ist ein richtiger Handlungsbedarf, hier mehr zu investieren. Parallel haben wir einen gewissen Mangel sozusagen im fachärztlichen Bereich, nicht? Sozusagen, weil eine Pensionswelle auf uns zukommt, nicht? Das ist die Geschichte, wo wir einfach jetzt mehr Leute ausbilden müssen, damit wir diese Pensionswellen in den nächsten Jahren abfedern können, damit wir diese Versorgung, die wir jetzt haben, aufrechterhalten. Natürlich wäre es meine Aufgabe zu sagen, wir brauchen mehr von allen, aber die Situation stellt sich so dar, dass wir eigentlich schauen müssen, dass wir das, was wir haben, aufrechterhalten und das modernisieren. Wir haben früher nur Großanstalten gehabt. Dann hat man das in die regionalen Krankenhäuser verlagert, was sehr gescheit ist. Und wir streben eine wohnortnahe Versorgung an mit psychosozialen Dienst, mit niedergelassenen Ärzten, mit psychosozialen Einrichtungen. Das machen wir sozusagen. Aber wir brauchen immer mehr Ärzte, um das aufrechtzuerhalten. Und müssen schauen, dass die Kerngebiete der Akutpsychiatrie überhaupt bespielt werden können.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt dreimal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Im Rahmen der Ausstellung gibt es eine Veranstaltungsreihe. Die Themen reichen von Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen, Suchterkrankungen und Suizidprävention über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Psyche bis hin zu mentaler Gesundheit im Alter, psychischen Belastungen im Spitzensport sowie der Bedeutung seelischer Gesundheit für unsere Gesellschaft insgesamt. Auf welches dieser Themen sind Sie besonders gespannt und warum?
Ja, ich muss dazu sagen, dass so eine Landesausstellung ein riesiges Unternehmen ist. Das sind 31 Gemeinden, die die Veranstaltungen machen. Und für mich als ärztlicher Direktor war es halt wichtig, und wir haben uns dann mit der Klinikleitung committed, dass wir auch ein fachliches Programm hier durchziehen. Und da ist jetzt im Auftrag der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur sozusagen beauftragt worden, dass wir jedes Monat eine Veranstaltung fachlich machen. Ich denke, wir haben versucht, ein gemischtes Programm zu machen, aber sicher ist ein zentrales Thema zum Beispiel die Suizidprävention oder den Suizid als Thema zu nehmen, weil ich weiß, dass der Suizid in der Ausstellung zum Beispiel nicht das Thema ist. Aber wenn ich über psychische Gesundheit rede, muss ich den ansprechen. Und da haben wir versucht, über verschiedene Arten und eigentlich die führenden Leute in Österreich einzuladen zu dem Thema. Aber die Suchterkrankung ist zum Beispiel etwas, was halt eine riesige Bedeutung in der Gesellschaft hat, auch mengenmäßig und auch volkswirtschaftlich. Und das muss man immer ansprechen. Und da haben wir halt einerseits Stoffungebundene mit Gaming und Gambling als Thema, dann ein bisschen ausgefallene Sachen mit Kokain, aber dann natürlich das Thema in Österreich der Alkohol. Es werden auch Betroffene zur Sprache kommen. Und natürlich die gleichzeitige Auftreten mehrerer psychiatrischer Erkrankungen, wie zum Beispiel Alkohol oder Drogen und Depression oder Psychose. Nicht? Das wird schon wichtig sein. Ich könnte mir gar nicht so entscheiden, welches Thema das Richtige ist. Wir haben diese Veranstaltungen, obwohl sie qualitativ hochwertig sind, muss man keine Teilnahmegebühr zahlen. Es gibt kein Sponsoring von Firmen für das Ganze. Es wird alles von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur getragen. Man muss sich aber anmelden. Und jeder, der sich anmeldet, wird auch eine Eintrittskarte zur Landesausstellung bekommen, wo er Nachmittag oder an einem anderen Tag hineingehen kann. Und wir haben zum Beispiel, wie Sie angesprochen haben, das Kindernetzwerk, also die Kinderveranstaltung am 8. April. Seit 12. Jänner ist die ausgebucht. Wir haben keine Möglichkeit mehr, was zu machen. Wir haben am Freitag, wir geben das so stückelweise frei, wir haben am Freitag haben wir sozusagen die freigeschaltet, oder wir haben dann an einem Freitag freigeschaltet die Suchterkrankung und haben 4 Tage oder 5 Tage später haben wir 60 Anmeldungen, ne? Sozusagen. Also das geht dahin und wird eine interessante Sache. Vielleicht herausheben könnte die, weil die, das Alter, habe ich schon gesagt, dass das eine große Rolle spielen wird, aber auch die psychische Belastung im Spitzensport, so ist die Überschrift, ist ein bisschen ein ausgefallenes Thema, aber das war nach Suizid im Spitzensport sozusagen, ist das ein Thema geworden auch, nicht, in Deutschland, und wir haben das sehr gemischt, also wir haben eingeladen, da wird auch wieder kommen, der Nico Langmann, der ist Nummer 1 im Rollstuhltennis in Österreich, nicht, dann haben wir Psychiater aus dem AKH Wien, die sozusagen die selbst Marathonläufer auch sind, die darüber reden werden. Wir reden einerseits über das Tabuthema, dass es im Spitzensport Belastungen gibt und dass man hier auch was unternehmen muss und dass psychiatrische, fachärztliche Behandlung notwendig ist, um die Spitzenleistungen erbringen zu können. Umgekehrt versuchen wir auch, oder auf der anderen Seite, welche Ergebnisse des Sports können wir unseren Patienten zugutekommen lassen, um präventiv zu arbeiten, weil wir wissen, dass die regelmäßige Bewegung mit Kraft und Ausdauer einen positiven Effekt auf die Depressionen hat, aber auf andere psychische Erkrankungen und dass wir die auch nehmen, um die somatischen Erkrankungen hinteranzuhalten.
Weitere Medmedia-Podcasts gefällig? Zum Beispiel Cardio-Café, der Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Kardiologie, kurz ÖKG.
Die Landesausstellung beschäftigt sich mit dem gesellschaftlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen im Wandel der Zeit. Können Sie uns hier einen Einblick geben, wie diese Entwicklungen waren?
Ja, das ist eine interessante Geschichte, weil die Landesausstellung jetzt nicht von Psychiatern oder Psychiaterinnen gemacht wird, sondern von der Kulturabteilung. Also das ist der Kurator, mit dem ich mich sehr viel austausche, der aber selbstständig arbeitet und entscheidet und wir haben heftige Diskussionen, sieht das ja auch ganz anders. Und es ist interessant, ein anderes Bild auf diese Psychiatrie zu bringen. Nicht? Aber wir haben natürlich vor, wie das begonnen hat, 1898 sozusagen, oder 1902, als Kaiser Franz Josef Heil- und Pflegeanstalt eröffnet wurde, war die Situation anders. Da hat man versucht, das zu verbessern, hat man auch, das war eine der modernsten Kliniken in Europa, und hat hier ein gutes Umfeld geschaffen mit modernen Therapieformen, auch eingebettet in eine Architektur, die zusammengepasst hat. Man hat die offene Tür-Therapie damals gehabt, das heißt, dass Patienten auch in Familien untergebracht waren und das Klinikum war verantwortlich. Damals hat das für die Patienten eine Verbesserung gebracht, weil die ja zu Hause andere Lebensbedingungen gehabt haben oder von Essen oder nicht einmal eigenes Bett. Das war auf jeden Fall besser hier. Die Schwächen, die man damals gehabt hat, war halt, dass die soziale Integration, dass die Leute nicht mehr dort eingebettet waren, wo sie hergekommen sind und man sie nicht so schnell wieder zurückgebracht hat, weil sie ja wohnortfern waren sozusagen. Das war auch die spätere Kritik. Die Fragestellungen, die grundsätzlichen, waren aber sehr ähnliche, nämlich wer ist arbeitsfähig, wer ist nicht arbeitsfähig, wer ist gefährlich, wer ist nicht gefährlich, wer zahlt das Sozialsystem, zahlt das Gesundheitssystem, wo werden die untergebracht? Und so sind diese Anstalten immer größer geworden, sozusagen, und immer größer auf der ganzen Welt war das so, bis man dann gesagt hat, naja gut, das Krankenhaus ist ja nicht der Platz, wo die Menschen leben sollen, sondern sollen behandelt werden und wieder nach Hause gehen. Und da ist es dann zu starker Kritik gekommen im Sinn einer Verwahrungspsychiatrie und dass zu wenig Therapien oder die therapeutischen Entwicklungen nicht Niederschlag in den Krankenhäusern gefunden hat. Und man hat dann, also als einer der großen Sachen war die Psychiatrie-Enquete in Deutschland und dann die Psychiatriereform in Österreich und auch in Italien. Und so sind die modernen Systeme entwickelt worden, dass man sagt, also nein, nicht isolierte Kliniken, sondern angegliedert an ein Krankenhaus, so wie die Chirurgie, die Gyn, die Neuropsychiatrie in einem, wohnortnahe. Dienste dort, wo die Menschen leben, dass sie dort weiterleben können, was brauchen sie für Unterstützung? Also man soll sie nicht transferieren. Mehr Rechte für die Patienten, mehr Einbindung der Angehörigen, um einiges zu nennen. Und das war, wenn man Niederösterreich nimmt, war das ja so, dass wir zwei Großanstalten gehabt haben. Gugging und Mauer. Und da ist das dann aufgeteilt worden, dass aus dem Gugging heraus die regionalen Therapien entstehen. Das war dann Hollabrunn und Dulen und Baden und Neunkirchen. Und Gugging ist dann aufgelöst worden. Und aus Mauer sollte herauskommen das Waldviertel, das ist dann in Weidhofen gewesen, St. Pölten. Und nur mehr das Mostviertel von Mauer versorgt. Aber der Unterschied war, dass man es nicht schließen wollte, sondern hier auch Spezialitäten hat. Neben dieser Akutversorgung hat man Spezialitäten gehabt, wo man gesagt hat, das macht man nicht überall, sondern das ist für eine Großregion wie forensische Psychiatrie, wo das Justizministerium zuordnet, wer da kommt. Das ist Alkohol- und Drogentherapie, die wir zwar ambulant wohnortnah machen, aber wenn ich eine Alkoholabhängigkeit, ist es manchmal auch sinnvoll, dass der rauskommt und woanders eine Zeit lang ist und sich dort erholt und dann wieder nach Hause kommt. Und dann stationäre Psychotherapie. Parallel haben wir halt auch eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo wir drei in Niederösterreich haben, sozusagen in der Aufteilung.
Im Zuge der Niederösterreichischen Landesausstellung wurde dauerhaft im Haus 18 des Landesklinikums Mauer ein Lernort zur Geschichte der NS-Medizinverbrechen errichtet, der die neuesten Forschungsergebnisse zur sogenannten Heil- und Pflegeanstalt während der NS-Zeit vermitteln, eine Erinnerungskultur schaffen. Wie wird hier geforscht und wie wird gedacht?
Ja, es war relativ klar, dass wenn man über die Psychiatrie und über den Ort Landesklinikum Mauer spricht, dass man dieses dunkelste Kapitel der Psychiatrie, der NS-Geschichte sozusagen nicht ausklammern kann. Und es war geplant, das auch einzubetten in diese Ausstellung, was auch passiert. Aber wir haben verhandelt und sozusagen und dankenswerterweise hat die Landeshauptfrau sozusagen Mikl Reiter auch dann zugesagt, dass dieser Nachrückbau der Landesausstellung, der ein eigener Pavillon für die NS-Medizinverbrechen, aber auch weitere Fragestellungen erhalten bleibt als Lern- und Gedenkort sozusagen. Was ja wichtig ist, weil das Landesklinikum Mauer eine zentrale Rolle in der Ausbildung in Medizin und Sozialberufen spielt. Krankenpflegeschule, der Mediziner, Physiotherapeut, Diätologen, Ergotherapie. Und da muss dieses Thema mit behandelt werden. Nämlich nicht nur, was damals war, sondern was schließt man daraus, damit sowas nicht wieder passieren kann. Die Forschung war so, dass am Landesklinikum Mauer hat das Institut für jüdische Geschichte in Österreich, obwohl ja diese Medizinverbrechen keine jüdische Fragestellung ist, aber die haben hier geforscht aus verschiedenen Gründen und die haben wichtige Projekte gemacht und haben dann weitere Aufträge bekommen, das zu erforschen. Das Ganze ist ja fast nicht erfassbar sozusagen, so arg war das, aber diese Geschehnisse zu verstehen, muss man sie im Gesamten sehen, nicht sozusagen. Es hat gegeben sozusagen an verschiedenen Standorten, aber es war eine systematisch aufgebaute Vernichtung von psychisch Kranken sozusagen, die zentral gesteuert über die Kanzlei des Führers begonnen worden ist, die man geheim halten wollte sozusagen, aber was nicht gelungen ist. Und es gibt so die T4-Aktion, also nach der Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo systematisch eben sozusagen erhoben wurde, wo sind Behinderte, wo sind psychisch Kranke untergebracht, in welchen Anstalten, eine Katalogisierung und dann so versucht hat, das war ja schon 33, eigentlich das Gesetz zur Vermeidung erbkranken Nachwuchses, Sterilisierungen durchgeführt worden. Schon damals hat es auch Forderungen gegeben, dass es auch um Vernichtung gehen sollte, hat sich nicht gleich durchgesetzt, ist auf alte Ideologien zurückgegangen, also die schon viel früher gekommen sind. Und man hat dann sozusagen geplant und systematisch 6 Vernichtungsanstalten gemacht. Also das war vor den Konzentrationslagern noch, hat 6 Vernichtungsanstalten gemacht, die nur den Zweck haben, diese Leute umzubringen. Das wird ja vergessen. Das ist in Birna Sonnenstein und in Brandenburg und in Grafenegg. Und eine davon von diesen Deutschen Reichen war in Österreich, das war Hartheim. Und man hat eben die Patienten und Patientinnen, aber auch Bewohner von Heimen und Dingen, die da kategorisiert wurden, das sind ja Gutachter gewesen, die woanders gesessen sind, hat man dann dorthin transportiert, von Wien, von der Baumgartner Höhe, von Ibs, von Aalen in Tirol, von Linz, von Salzburg, von Gugging, und eben auch von Mauer, sind dort hingebracht worden, über Zwischenlager, sind dort umgebracht worden, vergast worden, so systematisch. Ja, da gibt's eben diese geplante Medizinverbrechen von 40 bis 41 sozusagen, die da stattgefunden hat, wo dann nach den Predigten von Van Galen und so das wieder eingestellt wurde, obwohl offiziell nie, sondern passiert. Nur war der Beginn und das Ende ja nie ein Beginn und ein Ende, weil es hat vorher bei der Osterweiterung in Polen schon ganz viele Patientenmorde gegeben und nachher die wilde Euthanasie, also die dezentrale Euthanasie, die dann in den Kliniken und weiter erfolgt hat. Es war die Geschichte. Natürlich ist es wichtig, und wir schauen uns das auch an, die Biografien der einzelnen Leute und auch, und da hat jede Anstalt ihre Namen. Bei uns ist der Gelne und der Uetz, nicht? Und dann ist halt der Lohnau woanders. Aber es wäre auch falsch zu sagen, das sind einzelne böse Menschen und Verbrecher, obwohl das wichtig ist, sondern man muss schon sagen, diese Systematik dahinter, da waren ja ganz viele Menschen beteiligt und Organisationen, also gemeinnützige Krankenhaustransporte, dann in diesen Vernichtungsklinikern in der Standesämter eingerichtet worden, damit man die Todesanzeigen gleich bearbeiten kann, die Todesurkunden, dann sind die Akten verschoben worden in andere Kliniken, damit man nicht nachforschen kann, da waren Trauerbriefschreiber angestellt, die das machen. Also das war eine Riesensystematik, die man sich heute eigentlich so gar nicht vorstellen kann. Aber daraus zu lernen, wäre halt das Wichtige, wenn auch belastend. Weil heute zu sagen, nie mehr wieder und sagen, man ist gegen irgendeine Organisation, die in Hakenkreuzuniformen und NS-Parolen schreit, ist leicht zu sagen. Aber es geht darum, wo tritt die Ansätze dieser Ideologie, dieser Überlegungen, der Eugenik, der Volksgesundheit in anderer Form, in einer Partei mit einem anderen Namen, mit einer anderen Farbe, mit einer anderen Uniform wieder auf, sodass man sich damit auseinandersetzt. Das wäre so meine Forderung. Ja.
Herr Dr. Korbel, was ist mit den Tätern? Wie wurde in der Zweiten Republik mit ihnen umgegangen?
Vor einigen Jahren hat man einmal in der ein Mahnmal errichtet, das hat ja
die Aufarbeitung dieser NS-Medizinverbrechen ist ja in Österreich sehr spät erfolgt oder sehr lang. Wie hat überhaupt die Aufarbeitung der NS-Zeit, aber die Medizinverbrechen überhaupt? Das hat ja zu tun, dass es danach Prozesse gegeben hat nach 45 und da hat es Verurteilungen unterschiedlicher Form, strenge gegeben, leichte Todesstrafen, dann haben sie suizidiert, manche sind, haben sie durch Flucht entzogen. Nicht? Aber nach einer Weile sind natürlich die Leute wieder in den Positionen gesessen, sowohl in der Justiz als auch in der Psychiatrie, als auch in der Politik, waren ja auch viele Leute von vorher und die waren jetzt nicht so interessiert, dass man es jetzt gleich weiter aufarbeitet. Aber es hat dann ein paar Jahrzehnte später wieder begonnen, dass man sich jetzt auf eine andere Art damit auseinandersetzt. Und das ist halt ein ganz wichtiger Teil und da gibt es immer wieder Forderungen, mit denen ich auch konfrontiert war, zu sagen, soll man die Vergangenheit nicht rumlassen und soll man nicht einmal Ruhe geben, was ich zwar verstehe, aber es geht nicht. Man kann keine Versorgung machen oder qualitativ hochwertige Versorgung für die Zukunft planen, wenn man sich mit dem nicht auseinandersetzt. Auch wie kommen Leute auf die Idee, wie ist das entstanden? Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Ne?
Verbrechen gegen Menschen mit psychischen Erkrankungen haben, wie Sie es angesprochen haben, ja auch in anderen Bundesländern stattgefunden und weithin in vielen Teilen in Deutschland und Österreich. Hat es hier schon einen Austausch gegeben, auch mit diesen anderen Bundesländern, oder ist ein solcher geplant?
Ja, also die Aufarbeitung ist zeitverschoben in verschiedenen Bundesländern und verschiedenen Orten Erfolg. Wir haben sehr wohl einen, also ich habe zum Beispiel immer schon mit der Baumgartner Höhe Kontakt gehabt, wie das aufgearbeitet wird. Ich habe in Vorbereitung auch zur Landesausstellung schon Jahre davor geschaut, wie machen andere das, auch bei anderen ähnlichen Verbrechen, obwohl es kaum vergleichbare gibt. Nicht? Wir haben zum Beispiel mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung haben wir Workshops angeboten für Mitarbeiter freiwillig, nicht? Sozusagen sich hier mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch in Vorbereitung auf die Landesausstellung, wenn das jetzt in der Öffentlichkeit und das ein Thema wird. Ja? Und da waren zum Beispiel auch die, die den Gedenkort in Hall in Tirol bearbeiten hier und wir haben hier einen Austausch gemacht. Wir haben im wissenschaftlichen Beirat begleitend zur Landesausstellung haben wir Vertreter von Hartheim hier gehabt. Ne? Wir haben die vom Landesarchiv. Also wir haben sehr wohl auch geschaut, was wird wo gemacht. Wir haben den Vergleich mit den anderen Aufarbeitungen und da schaut man sich was ab und manches macht man anders. Ich selber habe mir auch auseinandergesetzt, wie ist das an den Schauplätzen in Deutschland sozusagen, wie haben die das gemacht. Nicht? Und mittlerweile aus meiner Sicht wächst es mehr zusammen. Es gibt auch Arbeitsgruppen, die Historiker, die miteinander immer wieder einen anderen Ort besuchen und dort dann ihre Tagung abhalten. Das ist ja hier in Mauer zum Beispiel wieder für das nächste Jahr geplant, weil ja dieser Gedenkort soll ja was Lebendiges bleiben und permanent immer wieder bespielt werden und weiterentwickelt werden.
Bei der Vorbereitung der Ausstellung haben Sie sicherlich zahlreiche, auch individuelle Leidensgeschichten kennengelernt. Ist Ihnen da eine besonders in Erinnerung geblieben? Sind Ihnen verschiedene besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, also ich selber will jetzt gar keine einzelnen nennen, aber wir haben tatsächlich diese Biografiearbeit gemacht, beziehungsweise muss ich sagen, war das der Philipp Metter auch, also und die Vorsitzende vom Institut für jüdische Geschichte in Österreich, die Martha Keil, die sie hier die Forschungsarbeiten ermöglicht oder auch durchgeführt haben. Und hier wurden einerseits mit Schülern sozusagen ein Schülerprojekt Biografien angeschaut. Und wir haben dann ein Citizen Science Projekt gehabt, also auch von dem Institut ausgehend, wo Menschen aus der Bevölkerung hier alles besichtigt haben und Zugang auch zu Krankenakten bekommen haben, um einzelne Biografien anzuschauen und aufzuarbeiten. Es wird auch so sein, dass bei dem Babylon 18, das ist dieser Lern- und Gedenkort, der auch nach der Landesausstellung bestehen bleibt, sozusagen einerseits also ein Vermittlungsraum sein wird für Gruppen, auf der anderen Seite sind zwei Ausstellungsräume, wobei einer allgemein die NS-Medizinverbrechen behandelt und ein Raum wird eingehen auf spezielle Biografien, auf Geschichten, Schicksale einzelner Leute. Es ist geplant, dass das ein reger Betrieb sein soll. Also wir haben dort keine Originalexponate, damit man eben die Leute rein und raus kann und keine Konservierungsprobleme haben. Es gibt also alles fotografiert und da. Und da sollen eben auch Schulen, Interessierte, vor allem die im Gesundheit- und Sozialbereich sind, eine Möglichkeit haben, das als Gedenk- und Lernort zu benutzen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Angehörige, die noch immer in der Familiengeschichte forschen und diesen Ort verwenden können. Wir haben ein Mahnmal schon vor ein paar Jahren eröffnet, zum Gedenken an die damals noch namenlosen Opfer. Jetzt durch die Forschung wissen wir die Namen. Und es wird im Anstaltsbereich hinten, da gibt es ein Friedhofsgelände und der wurde damals in der Zeit der Nationalsozialisten durch diese vielen Todesfälle und Ermordungen erweitert, dieses Friedhofsareal, und der ist nicht von außen erkenntlich und da wurde ein Gedenkort ausgeschrieben über die Kunst im öffentlichen Raum und auch entschieden worden. Der ist jetzt in Planung und wird, wenn alles so geht, wie wir uns planen, wird er noch während der Landesausstellung eröffnet, wo alle Namen, die uns bekannt sind, auch genannt werden und sichtbar gemacht werden. Und es wird dieser nicht gekennzeichnete Friedhofsbereich wieder als Friedhof erkennbar sein und als Erinnerung und als Mahnmal, wo auch Leute, die in ihrer Familiengeschichte forschen, dort gedenken können beziehungsweise Infos auch holen aus diesem Haus 18, aber das wird in enger Anbindung, nehme ich an, auch mit dem Landesarchiv in Niederösterreich sein. Ne?
Herr Primarius Korbel, herzlichen Dank in die Einblicke in Ihre Arbeit. Auch danke für Ihre Arbeit. Wir sind schon sehr gespannt auf die Ausstellung. Danke für das Gespräch.
Ja, danke.
Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media.